Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei der Bahn steht ein weiterer Streik bevor. Die Gewerkschaft der Lokführer kündigte für Dienstag einen 6-tägigen Ausstand im Personenverkehr an. Im Güterverkehr soll er schon morgen beginnen. Es ist in dieser Tarifrunde der 8. Streik und der bisher längste. Umstritten ist neben der Bezahlung und den Arbeitszeiten auch die Frage, welche Berufsgruppen die GDL vertreten darf. Zur neuen Streikankündigung der GDL jetzt live aus Frankfurt, Alex Jakubowski.
Am Donnerstag hat die Gewerkschaft der Lokführer das letzte Angebot der Bahn abgelehnt und schon einen langen Streik angekündigt. Jetzt macht die GDL offenbar ernst. Ab morgen wird im Güterverkehr gestreikt. Ab 15 Uhr stehen dort die Gleise still, die Loks still. Und auch im Personenverkehr wird gestreikt. Ab Dienstag früh, 2 Uhr, zu Beginn der Schicht, wird gestreikt. Und das Ganze soll andauern bis Sonntag früh, 9 Uhr, im Fernverkehr, im Nahverkehr und auch bei der S-Bahn. Das wäre dann, wenn es so kommt, der längste Streik in der Geschichte der Bahn. Offenbar sind sich beide Seiten in zentralen Punkten noch uneins. Die Gewerkschaft der Lokführer wirft der Bahn sogar vor, sie habe gar keine Absicht, sich zu einigen, sondern warte auf das Gesetz zur Tarifeinheit, das im Frühsommer verabschiedet werden soll. Die Bahn wiederum sagt, der angekündigte Streik sei völlig maßlos und sagt, wir haben heute noch mal eine Schlichtung ins Spiel gebracht. Morgen Vormittag um 10 will sich die GDL dazu in Berlin äußern. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Informationen rund um den Streik und die Rechte von Bahnreisenden finden Sie auf tagesschau.de. In der Spionageaffäre um den Bundesnachrichtendienst wächst der Druck auf die Bundesregierung. Die Opposition droht inzwischen mit einer Klage, sollten die US-Spionagelisten mit den unzulässigen Suchmerkmalen nicht vorgelegt werden. Kanzlerin Merkel müsse jetzt zeigen, ob sie aufklären oder vertuschen wolle, sagte der Grünen-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss von Notz. Auch Politiker der SPD bestehen darauf, dass die Listen noch in der kommenden Woche vorgelegt werden.
Am Mittwoch tagt hinter dieser Tür das parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages für die Geheimdienste. Im Mittelpunkt die Frage, war die Speicherung von Kommunikationsdaten durch den BND im Auftrag der NSA rechtens? Der ehemalige Verfassungsrichter Hoffmann Riem hat Zweifel.
Hier ist, wenn die Nachrichten, die wir lesen konnten, stimmen, das Fernmeldegeheimnis deutlich verletzt worden. Das ist nur möglich, wenn es dafür eine gesetzliche Ermächtigung gibt. Die Ermächtigung des BND-Gesetzes hat nicht für die Maßnahmen gereicht.
Ob der Geheimdienst nach Recht und Gesetz handelt, ist schwierig zu kontrollieren für das Parlament. Was den Kontrolleuren des Bundestages bekannt wird, ist geheim und längst passiert. Die Union will die Kontrolle stärken durch einen Geheimdienstbeauftragten des Bundestages. Die Grünen lehnen das ab.
Er geht sozusagen bei den Diensten ein und aus, hat umfassende Einsichts- und Kontrollrechte. Und selbstverständlich berichtet er dann dem Deutschen Bundestag.
Ich kann nur davor warnen, jetzt nicht mit irgendwelchen Geheimdienstbeauftragten des Parlaments das Parlament und die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Das ist doch heute nicht die Kernfrage. Jetzt ist die Kernfrage, alle Fakten auf den Tisch.
Deshalb verlangte linken Fraktionschef Gysi im Bericht aus Berlin eine Vernehmung der Kanzlerin durch den NSA-Untersuchungsausschuss.
Sie muss aussagen, übrigens auch unter Eid. Das gilt auch für die Kanzleramtschefs. Jetzt müssen wir es wissen.
Von SPD und Grünen wird die Forderung unterstützt. Das Kanzleramt ist von Regierungsseite für die Kontrolle der Geheimdienste zuständig und damit auch die Kanzlerin selbst in der Verantwortung.
Die beiden Terrorverdächtigen in Hessen hatten offenbar Kontakte zu Syrien-Rückkehrern. Das habe die Auswertung der Handydaten in dem Fall ergeben, berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Der 35-jährige Deutsch-Türke soll Verbindungen zu sogenannten Gefährdern aus der Islamistenszene gehabt haben. Die Ermittler vermuten, dass das Paar einen Anschlag auf das traditionelle Radrennen rund um Frankfurt am 1. Mai geplant hatte. Es war kurzfristig abgesagt worden. Mit dem Aufruf zum Widerstand gegen Antisemitismus und Rassismus ist heute an die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau vor 70 Jahren erinnert worden. Zu der Gedenkfeier waren auch Überlebende der Nazi-Diktatur nach Bayern gekommen. Bundeskanzlerin Merkel dankte ihnen für ihr Engagement als Zeitzeugen. Ihre Berichte und Geschichten seien so wichtig, gerade weil das Geschehene so unvorstellbar sei. Dachau war das erste große KZ der Nazis. Bereits kurz nach der Machtübernahme Hitlers 1933 wurden dort Häftlinge interniert.
Jahr für Jahr kommen sie nach Dachau und feiern ihre Befreiung, die Überlebenden des Konzentrationslagers. Sie feiern und sie trauern um diejenigen, die den Terror der Nazis nicht überlebten. Mehr als 40.000 der über 200.000 Häftlinge wurden hier ermordet. Als die US-Armee das Lager befreite, boten sich den Soldaten grauenvolle Bilder.
Wenn Sie nun glauben, die Nazis waren unmenschlich, dann irren Sie. Sie waren Menschen wie Sie und ich. Und das ist ja das Furchtbare daran. Selbst KZ-Kommandanten waren, wie berichtet wird, liebevolle Väter, die mit ihren Kindern spielten, nachdem sie Tausende in die Gaskammern getrieben hatten.
Am 70. Jahrestag kamen heute mehr Überlebende als sonst, 130 aus 20 Ländern. Viele fürchten, es könnte für sie die letzte Befreiungsfeier sein, das Erinnern der Zeitzeugen könnte bald vorbei sein. Kanzlerin Merkel, die als erste deutsche Regierungschefin an einer Befreiungsfeier in Dachau teilnahm, griff diese Sorge auf und gab ein Versprechen ab.
Sie alle mahnen uns, nicht zu vergessen. Nein, wir vergessen nicht. Wir werden uns erinnern, um der Opfer von einst willen, um unseretwillen und um der kommenden Generationen willen.
Die Überlebenden dankbar. Sie wissen, dass ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt. Sie setzen jetzt auf die jungen Leute, damit diese die Erinnerungen der Zeitzeugen weitertragen.
In Neustadt in Holstein wurde heute an die Schiffskatastrophe in der Lübecker Bucht vor 70 Jahren erinnert. Damals starben beim Untergang der Kappa Kona und der Thielbeck 6.600 KZ-Häftlinge. Britische Bomber hatten sie für Truppentransporter gehalten und angegriffen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Albig legte am Ehrenmal einen Kranz nieder. Zu der Gedenkveranstaltung waren auch mehr als 50 ehemalige Häftlinge und ihre Angehörigen angereist.
Mehr als 7 Tage nach dem Erdbeben in Nepal sind am Wochenende 4 Menschen lebend geborgen worden. Unter ihnen war offenbar ein 100-jähriger Mann, der gestern ohne größere Verletzungen gefunden wurde. Bei der Verteilung der Hilfsgüter gibt es nach wie vor große Probleme. Der Flughafen von Kathmandu ist überlastet und beschädigt. Die Zahl der Toten stieg inzwischen auf 7.200.
In Kathmandu sieht man wieder Touristen umherstreifen. Manche zieht es trotz der Lawinengefahr in die Berge. Andere schauen sich die Kulturdenkmäler an, die halbwegs erhaltenen und die zerstörten, wie hier in der Nachbarstadt Bhaktapur. Im ganzen Land stürzten zahlreiche Tempel ein, doch die Behörden planen bereits den Wiederaufbau. Die Stadt wird die Touristen mit zur Kasse bitten, jetzt und in Zukunft. Und dann, glaube ich, können wir es schaffen.
I think we can do it ourselves.
Viel drängender die Not der Menschen, die ihre Häuser verloren haben. Zwar klappt die Versorgung immer besser, auch die medizinische, doch gleichzeitig steigt das Risiko ansteckender Krankheiten. So wie die Leute hier hausen, können sich ganz schnell Krankheiten verbreiten. Wir haben von einigen Cholera-Fällen gehört. Wir müssen jetzt unbedingt eine Ausbreitung verhindern. Eine mutmachende Nachricht für das ganze Land kommt unterdessen aus der schwer getroffenen Provinz Sindhu. Hier gelingt das, was von Experten als unmöglich bezeichnet worden war. 8 Tage nach dem Beben werden 3 Verschüttete lebend aus den Trümmern ihres Hauses befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Damit wächst auch die Hoffnung, dass einige der vermissten Deutschen doch noch lebend gefunden werden. Nach Angaben der deutschen Botschaft liegt deren Zahl im mittleren zweistelligen Bereich. Nach diesen Vermissten wird nach wie vor fieberhaft gesucht.
In Nigeria sind hunderte befreite Boko Haram-Geiseln jetzt in der Obhut von Helfern. In einem Flüchtlingscamp in der Stadt Yola werden die zumeist traumatisierten Frauen und Kinder versorgt und betreut. Die nigerianische Armee hat im Nordosten des Landes eine Offensive gegen die islamistischen Terroristen gestartet. Dabei konnte sie nach eigenen Angaben binnen weniger Tage fast 700 Geiseln befreien.
Immer mehr Autos bringen Gerettete in die Stadt Yola in ein Flüchtlingslager. Die Frauen und Kinder sind erschöpft, manche verletzt und zu traumatisiert, um zu merken, dass sie nun in Sicherheit sind. Um sie zu schützen, hat noch niemand nach ihren Geschichten gefragt. Befreit wurden sie aus dem Sambisa-Wald, einem Rückzugsort der Terrorgruppe Boko Haram. Keiner weiß, wie lange sie in der Gewalt der Islamisten waren. Wir klären zurzeit noch, wer die Geretteten sind und wo sie herkommen. Sicher ist, dass die meisten Kinder sind. Unklar ist, ob unter den Befreiten noch Schülerinnen aus der Stadt Chibok sind.
Die Entführung von fast 300 Mädchen aus einem Internat vor mehr als einem Jahr hatte für internationale Empörung gesorgt. Seit Jahren terrorisiert Boko Haram Nigerias Nordosten. Das Ziel, einen muslimischen Gottesstaat zu errichten. In jüngster Zeit gelingt es der Armee, die Islamisten zurückzudrängen. Mit militärischer Unterstützung aus den Nachbarländern und durch den neuen Präsidenten Buhari, einem ehemaligen General, der Ende Mai sein Amt vom Vorgänger Jonathan übernimmt. Der, so der Vorwurf, habe im Kampf gegen Boko Haram versagt. Die Befreiung von etwa 700 Frauen und Kindern in den vergangenen Tagen ist nun endlich ein Erfolg des nigerianischen Militärs. Gewonnen ist der Kampf gegen die Terroristen aber noch lange nicht. Boko Haram soll allein seit Beginn des vergangenen Jahres mehr als 2000 Frauen entführt haben. Die meisten von ihnen warten noch auf ihre Rettung.
Marine und Küstenschiffe haben am Wochenende im Mittelmeer etwa 4500 Flüchtlinge gerettet. Das teilten die italienische und die griechische Küstenwache mit. Mindestens 10 Menschen starben bei der Überfahrt. An den Hilfsaktionen beteiligen sich neben Schiffen aus Italien inzwischen auch Boote der französischen Marine und Deutschlands. Die meisten Flüchtlinge kommen aus Syrien, Somalia und Afghanistan. Sie sollen auf die Insel Lampedusa und nach Sizilien gebracht werden. In den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga konnten die Auswärtsmannschaften Erfolge verbuchen. Durch ein 2:1 in Berlin bleibt Mönchengladbach auf einem Champions-League-Platz. Zuvor siegte Hamburg in Mainz ebenfalls mit 2:1 und verlässt damit vorerst die Abstiegsränge.
Riesenjubel bei HSV-Trainer Bruno Labbadia nach dem 2:1-Sieg der Hamburger in Mainz. In einer umkämpften ersten Halbzeit hatten die Gäste in Schwarz Glück, dass die Flanke von Heiko Westermann nach 37 Minuten vom Mainzer Baumgartlinger zum 1:0 für den HSV ins Tor verlängert wurde. Überschattet wurde die erste Hälfte von der schweren Verletzung von Elkin Soto nach diesem unglücklichen Zweikampf mit Rafael van der Vaart. Der Kolumbianer muss nun um die Fortsetzung seiner Karriere fürchten. In der zweiten Halbzeit hatten die Mainzer mehr fürs Spiel und kam eine Viertelstunde vor dem Ende zum Ausgleich. Yunus Mali traf für die 05er zum verdienten 1:1. Doch in der hektischen Schlussphase gelang dem HSV noch der Siegtreffer. Gojko Kacar erzielte in der 87. Minute das viel umjubelte 2:1. Mainz verlor nicht nur das Spiel, sondern nach diesem eher harmlosen Rempler auch Verteidiger Brusinski, der kurz vor dem Abpfiff mit einer roten Karte vom Platz musste. Für den HSV und seinen Trainer war es der zweite Sieg in Folge und ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.
Die Tabelle. Hinter Meister München belegen Wolfsburg und Mönchengladbach die direkten Champions-League-Plätze. Es folgen Leverkusen, Schalke und Augsburg. Mainz führt als 10. die untere Hälfte an, auf Platz 13 Berlin, dann Hamburg, Freiburg, auf dem Relegationsplatz Hannover. Punktgleich dahinter. Am Tabellenende der VfB Stuttgart. Boxweltmeister Floyd Mayweather hat den Titelkampf im Weltergewicht gewonnen. Der US-Amerikaner besiegte Manny Pacquiao aus den Philippinen in 10 Runden nach Punkten. Damit hat Mayweather 48 Profikämpfe hintereinander gewonnen. Der Rekord liegt bei 49 und wurde 1955 von dem US-Boxer Rocky Marciano aufgestellt.
Debakel für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Tschechien. Das Team von Bundestrainer Pat Cortina wurde im zweiten Gruppenspiel von Olympiasieger Kanada regelrecht vorgeführt. Superstar Sidney Crosby höchstpersönlich löste die anfängliche Bremse der Ahornblätter nach 8 Minuten. Der 24-malige Weltmeister nutzte jeden noch so kleinen Fehler des Gegners, eine Demonstration der Weltklasse. Nach dem ersten Drittel stand es bereits 0:4, nach dem zweiten sogar 0:9. Kanadas Ausnahmekünstler hatten richtig Spaß am Scheibenschießen gegen einen völlig überforderten Gegner. Beim letzten Treffer gab es die wenigste Gegenwehr. Es war ein Strafpenalty. 10:0, dann hatten die NHL-Cracks genug. Das DEB-Team hat nun einen Tag frei. Am Dienstag geht es weiter gegen die Schweiz.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 4. Mai.
Tiefer Luftdruck zwischen Atlantik und Mitteleuropa sorgt bei uns für leicht wechselhaftes Wetter. Am Dienstag strömt vor allem in die Südosthälfte Deutschlands sehr warme Luft. In der Nacht regnet es recht verbreitet kräftig, einzelne Gewitter sind dabei. Später fallen dann nur noch einzelne Schauer. Am Tag überwiegen im Süden die Wolken, gebietsweise regnet es, vor allem am Nachmittag entladen sich einzelne Gewitter. Sonst wechseln Sonne und Wolken einander ab, im Norden fallen ein paar Schauer, sonst bleibt es meist trocken. Der Wind wird schwach bis mäßig, an der Nordsee frischer und stark böiger Wind. In der Nacht milde 14 Grad im Breisgau und 7 Grad in der Eifel. Am Tag 11 Grad auf den nordfriesischen Inseln, 24 Grad am Oberrhein. Am Dienstag ist es in der Südosthälfte erst teilweise freundlich, später dort, wie bereits im Westen und Norden, Schauer und mitunter unwetterartige Gewitter. Am Mittwoch Sonne, Wolken, im Südosten noch Regen, im Nordwesten Schauer. Am Donnerstag ist es im Süden freundlich, sonst Sonne, Wolken und Schauer.
Wir melden uns wieder um 22.45 Uhr mit Thomas Roth und diesen Tagesthemen. Die abgewiesenen Flüchtlinge, Reportage aus Mali, sowie ausführliche Berichte zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.